Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Rauchzeichen der Verständigung. Die Sicherheitskommission des Nationalrats sucht einen Weg, das Rüstungsprogramm zu retten. Konjunkturschub am Arbeitsmarkt. Der französische Staat schafft 100.000 zusätzliche Jobs. Dann bei der SVP wird plötzlich laut gesagt, was bisher niemand denken dürfte. Die Ära Blocher ist zu Ende. Im Kongo greifen die UNO-Truppen in den Krieg ein. Das kann gefährlich werden. Und Kolumbiens Regierung kämpft gegen die Guerilla und offenbar auch gegen den eigenen Rechtsstaat. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Stefan Wüttrich.
Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, SIK, hält nichts davon, den Export von Kriegsmaterial zu verbieten. Dies verlangt eine Initiative der XOA, der Gruppe Schweiz ohne Armee. Die heutige Gesetzgebung genüge, argumentiert Bruno Zuppiger, der Präsident der Kommission. Der Bundesrat lehnt die Initiative der XOA ab. Weiter will die Kommission, dass Weka-Soldaten nur dann zu Diensten im Ausland verpflichtet werden können, wenn es in der Schweiz keine entsprechenden Trainingsmöglichkeiten gibt. Das 900-Millionen-Rüstungsprogramm behandelt die SIK aus Zeitgründen erst in 2 Wochen. Laut SIK-Präsident Zuppiger will die SVP dem Rüstungsprogramm in der Wintersession zustimmen. Bedingung ist, dass Bundesrat Schmid der SVP befriedigende Antworten gibt auf Fragen zu angeblichen Mängeln der Armee. In Emmen testet die Schweizer Armee den französischen Kampfjet Rafale. Dabei versprechen die Hersteller, dass sie eng mit der Schweiz zusammenarbeiten wollen. So könnte die Schweizer Luftwaffe den französischen Luftraum benutzen, um dort im Überschallbereich zu trainieren oder Schießübungen zu absolvieren. Zudem solle die Schweiz dasselbe Modell erhalten wie die französische Armee. Die Schweizer Luftwaffe sucht einen neuen Kampfjet, weil die Tiger bis 2015 abgelöst werden sollen. Das Sozialdepartement der Stadt Zürich muss neu organisiert werden. Zu diesem Schluss kommen Experten der Universität St. Gallen in einem Bericht, der heute vorgestellt wurde. Es seien grundlegende Änderungen nötig, da es an Transparenz mangle, namentlich bei den Kontrollen. Die Wissenschaftler empfehlen insbesondere, die Sozialbehörde abzuschaffen. Zudem schlagen sie vor, eine anonyme Meldestelle einzurichten, um Missbräuche zu bekämpfen. Die Studie hatte der Stadtrat selbst in Auftrag gegeben. Der Sozialbehörde wurde vorgeworfen, sie sei schlecht geführt. Der Berner Stadtrat der Partei der Arbeit, Rolf Zbinden, hat sich des Landfriedensbruchs und der Nötigung schuldig gemacht. Dieses Urteil hat eine Strafeinzelrichterin gefällt. Zbinden gehörte zu jenen Personen, die im Oktober 2007 einen Umzug der SVP durch die Altstadt Berns blockiert und verunmöglicht hatten. Zbinden wurde auch in einem anderen Fall verurteilt. Er will die Urteile anfechten. Der Finanzplatz Genf hat die Folgen der Finanzkrise bisher weniger zu spüren bekommen als andere Bankenplätze. Trotzdem erwartet die Stiftung Finanzplatz Genf für das kommende Jahr, dass die Gewinne deutlich zurückgehen und damit auch die Steuererträge für den Staat sinken würden. Konkret könnten die Steuereinnahmen aus dem Finanzsektor um 1/4 oder gar 1/3 zurückgehen. Dies erklärte der Genfer Privatbankier und Präsident der Stiftung Yvan Pictet in Genf. Die Kunden der isländischen Kaupthing Bank in der Schweiz haben bis zu 30.000 Franken erhalten. Das Geld kommt von der Einlagesicherung der Schweizer Banken. Geld bekam aber nur, wer einen Antrag stellte. Über die Internetseite der Bank können Gesuche nachgeholt werden. Die Kaupthing Bank wurde vom isländischen Staat mit 500 Millionen Euro nachfinanziert und verstaatlicht. In der Schweiz hat sie etwa 1.700 Kunden. Angesichts der Finanzkrise will der französische Staat möglichst viele Arbeitsplätze erhalten. Präsident Sarkozy kündigte deshalb ein Beschäftigungsprogramm an. Vorgesehen ist, dass der Staat zusätzlich rund 100.000 Arbeitsverträge ausstellt. Sarkozy warnte die Unternehmen davor, die Finanzkrise als Vorwand für einen Stellenabbau zu nutzen. Das Beschäftigungsprogramm ist ein weiterer Schritt Frankreichs zur Bewältigung der Finanzkrise. Zuvor hatte das Land seinen Banken bereits 360 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die EU-Kommission hat das Rettungspaket der deutschen Regierung für die Finanzbranche genehmigt. Der Rettungsplan für die deutsche Finanzbranche kostet rund 500 Milliarden Euro. In den USA haben die Konsumenten so wenig Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung wie noch nie zuvor. Das zeigt die jüngste Erhebung eines US-Forschungsinstituts. Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt hätten sich verschlechtert und die Angst vor einer Inflation habe zugenommen. Die Konsumentenstimmung gilt als zentraler Messwert für die amerikanischen Konsumausgaben. Diese machen etwa 2/3 der amerikanischen Wirtschaftsleistung aus. Die Börsen haben sich weltweit heute etwas beruhigt, insbesondere die amerikanischen Börsen haben höher eröffnet. Unter anderem in der Hoffnung, dass die US-Notenbank heute den Leitzins senken werde. Hier die aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.539 Punkten plus 0,7%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 8.399 Punkten plus 2,7%. Der Euro wird zu einem Franken 45,28 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,21. Das Wetter. Morgen ist es im Norden bewölkt und zeitweise regnet es bei 6 Grad. Oberhalb von rund 700 Metern fällt Schnee. Nicht ganz so tief liegt die Schneefallgrenze im Wallis und Graubünden. Im Süden fällt kräftiger Dauerregen bei 13 Grad. Am Donnerstag gibt es teils bis in tiefe Lagen Schnee, dann lassen die Niederschläge nach.
Und sie bewegt sich doch. Die Sicherheitskommission des Nationalrats findet plötzlich Gründe für das Rüstungsprogramm. Dann?
Weil ein so kleiner Staat wie die Schweiz mit so kleinem Luftraum eine ganz kurze Vorwarnzeit hat, muss ich mit meinen Flugzeugen in der Luft bereit sein und kann sie nicht am Boden in Alarmbereitschaft lassen.
Die Schweiz ist wohl zu klein für eine Luftwaffe. Darum braucht sie neue Kampfjets, Argumente und Einsprüche. Weiter.
Der Patron kann nicht bleiben bis 80 oder 85 und die Kinder sind dann längst weg, ausgezogen, oder? Dann wird das Familienunternehmen früher oder später zugrunde gehen. Sondern man muss versuchen, dieses Erbe eben zu einem guten Abschluss zu bringen.
Der Patron heißt Blocher und der Mann, der den Boss nach Hause schickt, ist Ständerat Hannes Germann, keine Einzelmaske in der SVP. Ein Krieg mit vielen Anfängen und ohne Aussicht auf ein Ende. Im Kongo flammen die Kämpfe wieder auf. Fallwind vor den Wahlen. Die US-Republikaner haben neue Probleme und fürchten eine Kanterniederlage im Kongress. Die Araber sind bessere Kapitalisten. Die Krise ist auch am Golf angekommen, aber die Verwüstungen werden geringer sein. Für den Frieden gegen den Rechtsstaat. Kolumbiens Regierung demontiert im Kampf gegen die Guerilla die Demokratie. Und schließlich der Anfang vom Ende. Sklaverei gibt es noch, aber der Kampf dagegen macht Fortschritte. Hintergründe eines Gerichtsurteils in Westafrika. Tauwetter zwischen dem Nationalrat und Verteidigungsminister Samuel Schmid. Die Große Kammer will Einsätze der Armee für Großanlässe im Inland nun doch zulassen. Und auch beim Rüstungsprogramm zeichnet sich, wie gehört, ein Kompromiss ab. Wenn Bundesrat Schmid Fragen der SVP zu den Mängeln der Armee befriedigend beantwortet, will diese dem Rüstungsprogramm in der Wintersession zustimmen. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Bliebe der Nationalrat bei seinen Beschlüssen, dann wären Armeeeinsätze wie an der Euro 08 und am Weltwirtschaftsforum von Davos künftig nicht mehr möglich. Doch die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates, SiK, will nun einlenken und sich dem Ständerat anschließen. Armeeeinsätze zur Entlastung der Kantone sollen demnach weiterhin möglich sein. Kommissionspräsident Bruno Zuppiger von der SVP.
Wir haben auch gesehen, dass es natürlich außerordentliche Fälle gibt, bei denen die kantonalen Kräfte wesentlich überfordert wären. Und gerade für solche Fälle wollen wir die Armee weiterhin zur Verfügung stellen.
Denn Verteidigungsminister Samuel Schmid habe zugesichert, die Kantone und auch der Bundesrat wollten künftig bei Einsätzen im Inland zurückhaltend sein.
Jetzt geht es darum, dass er das den Kantonsvertretern auch noch beibringt. dass hier nicht einfach bei jedem kleinsten Detail die Armee gerufen werden soll, sondern dass möglichst zuerst die Kräfte auf kantonaler oder regionaler Stufe zum Einsatz kommen und erst in außerordentlichen Fällen oder wenn diese Kräfte nicht mehr genügen, dass dann der Bund mit seinen Mitteln eingreifen soll.
Nachgeben will die Mehrheit der Sicherheitspolitischen Kommission auch bei den Auslandeinsätzen. Wehrmänner sollen dann zum WK im Ausland verpflichtet werden können, wenn das Ausbildungsziel nicht im Inland erreicht werden kann, so lautet der Kompromiss. Und selbst beim heftig umstrittenen Rüstungsprogramm, das SVP und SP in der Herbstsession gemeinsam gekippt hatten, weichen sich die Fronten auf. Zwar hat die Kommission aus Zeitgründen, wie Präsident Zuppiger versichert, das Geschäft noch nicht behandelt und es auf den 11. November vertagt. Aber schon jetzt sendet die SVP Rauchzeichen, denn ihr ehemaliger Bundesrat Schmid hat seinerseits in Aussicht gestellt, einen Fragenkatalog der SVP zu Mängeln der Armee zu beantworten. Bruno Zuppiger sagt:
Also wenn die Antwort des Bundesrates auf unsere Fragen und unsere Forderungen befriedigend ausfällt, haben wir immer gesagt, dann stehen wir hinter dem Rüstungsprogramm, da machen wir nicht einmal Abstriche.
Während SVP-Parteipräsident Toni Brunner noch etwas zurückhaltender formuliert.
Wenn wir da befriedigende Antworten bekommen, dann können wir darüber sprechen. Aber bis jetzt haben wir keine Antworten und keinen Weg des Bundesrates skizziert, wie er uns die Armeepolitik der Zukunft präsentieren will. Und daher muss diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt offen bleiben.
Ganz gefunden hat man sich also noch nicht, aber der Weg zu einem Kompromiss ist vorgezeichnet.
Philipp Burkhardt. Heute Dienstag orientierten die Fachleute von Luftwaffe und Verteidigungsdepartement zum zweiten Mal in 2 Monaten auf dem Militärflugplatz Emmen. Dort erklärten sie, wie die Tests mit dem Rafale verliefen, dem 2. von 3 möglichen neuen Kampfflugzeugen für die Schweizer Luftwaffe. Die Grundfrage hinter der Flugzeugbeschaffung als Ersatz für die Tiger-Kampfflugzeuge bleibt aber nach wie vor offen. Braucht die Schweiz wirklich neue Kampfjets? Inlandredaktor Freddy Gasser.
Es gibt wieder viel Lärm um die Neubeschaffung von Kampfflugzeugen für die Schweizer Armee. 3 Modelle stehen zur Auswahl, doch für Normalbürger sind sie so, wie sie tönen. Alle gleich. Ob schwedischer Gripen, französischer Rafale oder der deutsch-britisch-italienisch-spanische Eurofighter. Welches der beste ist für die Schweiz, das kann der Normalbürger nicht beurteilen. Was ihn beschäftigt, sind die grundsätzlichen Fragen. Brauchen wir überhaupt neue Kampfjets und wofür eigentlich? Für den Cheftestpiloten der Schweizer Luftwaffe Andreas Schmid ist die Antwort klar, wie er schon anlässlich der ersten Testflüge vom August sagte.
Nehmen Sie die Dauer 2x oder 3x die WEF-Zeit in Davos, dann reichen die F-18 nicht mehr aus. Dann braucht es zusätzlich weitere Flugzeuge, die diese Aufgabe unterstützen können.
Richtig gehört, neue Kampfflugzeuge zum Schutz internationaler Anlässe in der Schweiz? Tatsache ist, außer bei der Euro 08 und dem G8-Gipfel in Evian 2003 ist die Schweizer Luftwaffe in den letzten Jahren nur für das WEF, das jährliche Treffen der Mächtigen in Davos, in den Ernstfall versetzt worden. Gerry Müller, Nationalrat der Grünen und Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission, meint dazu:
Das ist tatsächlich Wahnsinn, Flugzeuge zu kaufen für eine 4-tägige Konferenz in den Bergen.
Andererseits, im Frühling 2003 haben 75% der Stimmberechtigten Ja gesagt zur Armee 21 und damit auch Ja zum Auftrag der Luftwaffe. Zu diesem aber gehört wiederum die Sicherung des Luftraums. Braucht's dafür überhaupt Militärflugzeuge? Ja, man sei froh um den Luftpolizeidienst der Luftwaffe, sagt Roland Gabarell, Sprecher der Flugsicherung Skyguide, wobei er betont:
Man muss eigentlich davon ausgehen, dass die meisten Fälle, die zu einem luftpolizeilichen Einsatz führen, unabsichtliche Regelverletzungen oder Pannen sind. Zum größten Teil geht es ja nicht um bewusste Verletzungen der Flugsicherheit und des Luftraums.
Selbst der Kommandant ad interim der Luftwaffe, Divisionär Markus Gigax, räumt ein, dass die vorhandenen Kampfjets für luftpolizeiliche Aufgaben durchaus genügten.
Wenn wir aber uns auf eine Krise vorbereiten und niemand kann das im Voraus sagen, ob die eintrifft oder nicht, dann müssen wir eben über eine längere Zeit in der Luft präsent sein, weil ein so kleiner Staat wie die Schweiz mit so kleinem Luftraum eine ganz kurze Vorwarnzeit hat. Das heißt, ich muss mit meinen Flugzeugen in der Luft bereit sein und kann sie nicht am Boden in Alarmbereitschaft lassen.
Und dafür braucht's neue Kampfjets? Noch einmal Gerry Müller von den Grünen.
Man geht dann davon aus, dass die Bedrohung von irgendeinem anderen Land kommen könnte. Realität ist die, dass wir umzingelt sind von befreundeten Nachbarn. Und ich gehe nicht davon aus, dass sie irgendwelche Flugzeuge eindringen ließen.
Das ist tatsächlich schwer vorstellbar. Schon jetzt arbeitet die Schweizer Luftwaffe mit jenen anderer Länder zusammen und sie ist auch seit 12 Jahren Mitglied der European Air Chief Conference, einem Fachgremium, in dem sich die Luftwaffenkommandanten von 21 europäischen Staaten regelmäßig freundschaftlich austauschen. Und was sagt eigentlich jener Politiker dazu, der die parlamentarische Spezialkommission leitet, welche das Geschäft der Kampfflugzeugneubeschaffung überwacht? Fragen wir Thomas Hurte, Schaffhauser SVP-Nationalrat und als Linienpilot und Milizmilitärpilot ein Fachmann.
Mit der heutigen Luftwaffe können wir den Einsatz der Luftwaffe für den Luftpolizeidienst für etwa 2 bis 4 Wochen, je nach Anzahl Flugzeuge, garantieren. Also wir können heute zum Beispiel ein WEF schützen oder wir können die Euro und so weiter, G8-Gipfel, aber nicht mehr. Und wir können nicht zusätzlich trainieren.
Der Lärm um die Neubeschaffung von Kampfflugzeugen für die Schweizer Armee wird anhalten. In einer Woche landet der Eurofighter zum Test in Emmen.
Freddy Gasser. Die Diskussion über die Zukunft der Schweizer Armee führen wir auch im Internet. Dort dokumentieren wir unter anderem die bisherige Debatte über das Rüstungsprogramm. Die Adresse drs.ch. Die Schweizerische Volkspartei SVP ist spätestens seit ihrer denkwürdigen Fraktionssitzung vom 30. September vor allem mit sich selbst beschäftigt. Damals stellte sich eine knappe Mehrheit der SVP-Abordnung im Bundeshaus gegen die Chefetage. Diese hatte Christoph Blocher vorzeitig für die Nachfolge von Bundesrat Samuel Schmid nominieren wollen. Eine Schlappe für die Parteistrategin um Christoph Blocher. Seither rumort es definitiv in der Partei. Wenig erinnert heute an die einst stramm geführte Volkspartei. Dominik Meyer.
Der Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Germann hat den 30. September nicht vergessen. Den Tag, an dem die Partei Christoph Blocher die Gefolgschaft verweigerte.
Es war ein Neustart sozusagen. Ich glaube, beide Seiten haben erkannt, dass man mit einem Gegeneinander nicht weiterkommt.
Auf der einen Seite die Führungsriege um Christoph Blocher Vizepräsident und Toni Brunner Präsident, auf der anderen Seite aufmüpfige SVP-Parlamentarier aller Schattierungen. Felix Müri ist einer von ihnen. Normalerweise politisiert der Luzerner Nationalrat unauffällig. Nun aber findet er deutliche Worte für den Führungsstil der SVP.
Heute ist es natürlich schon teilweise so, dass eine kleine Gruppe bestimmt und dann vorlegt. Und ich bin schon der Meinung, das müssen wir größer fundierter diskutieren, dass alle Parlamentarier mit einbezogen werden.
Dieses Aufbegehren erhitzt die Gemüter. Ein Beispiel, die verbalen Attacken von Christoph Blocher und Nationalrat Toni Bortoluzzi auf Peter Spuhler, den Thurgauer Nationalrat, Unternehmer und Ex-UBS-Verwaltungsrat. Das Klima in der SVP ist rau, Parteipräsident Brunner besorgt.
Wir müssen uns jetzt auch nicht, wie das vielleicht gerne gesehen wird, selbst zerfleischen, sondern wir müssen politisieren.
Doch selbst Brunner deutet es an, die Partei ist im Umbruch, die Oppositionsstrategie wankt.
Was ich bestätigen kann, relativ viele Mandatsträger hegen auch den Wunsch zurück in die Regierung. Es ist der Wunsch auch, nicht in der Opposition sein zu müssen. Es ist auch kein einfacher Weg.
Kein einfacher Weg im Schweizer Polizsystem, das die Oppositionsrolle nicht vorsieht und jede Fraktion einbindet in die Parlamentsarbeit. Und von wegen Opposition. Zahlen der Universität Zürich zeigen, dass die SVP dieses Jahr im Parlament mehr Abstimmungen gewinnt als zuvor. Wenig Erfolg haben hingegen Oppositionsmanöver der SVP, wie zum Beispiel das Nein zum Rüstungsprogramm. Die militärfreundliche Parteibasis versteht solches nur schwer und muckt auf. In der SVP-Fraktion zeichnet sich wohl deshalb bereits ein Umdenken ab. Und paradox, ausgerechnet dort, wo SVP-Wählerinnen und Wähler echte Opposition erwartet hätten, pfiff Christoph Blocher seine Partei im Sommer zurück, beim Referendum gegen die Personenfreizügigkeit mit der EU. Die SVP Schweiz habe sich von den Wählern entfernt, resümiert Yvette Estemann, Luzerner Nationalrätin und Vizefraktionspräsidentin.
Niemand bezweifelt das große Verdienst von Altbundesrat Christoph Blocher. Aber was wir haben, ist einfach andere Wahrnehmung hier in Zentralschweiz. Und ich bin auch überzeugt, dass andere Kantone sich auch langsam überlegen, welche Richtung dass sie gehen wollen.
Das geschieht tatsächlich, zum Beispiel im Aargau. Der dortige SVP-Präsident Thomas Lüpold sagt:
Vielleicht hat man sich einfach zu fest daran gewöhnt, dass immer noch Blochers Wort am Schluss kommt. Und davon müssen wir einmal wegkommen.
Christoph Blocher selbst wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Und Präsident Toni Brunner sagt zur Blocher-Frage:
Personell stehen zurzeit keine Veränderungen an. Ich wäre froh, wenn viele andere Leute dermaßen tüchtig in der Partei mitarbeiten würden wie Christoph Blocher.
In der SVP allerdings wünschen sich nicht wenige ein Ende der Ära Blocher. Manche hinter vorgehaltener Hand, andere offen und pointiert, wie Ständerat Hannes Germann.
Wie das in jedem Unternehmen ist, irgendwann muss ein Ablöseprozess eingeleitet werden. Der Patron kann nicht bleiben bis 80 oder 85 und die Kinder sind dann längst weg, ausgezogen, oder? Dann wird das Familienunternehmen früher oder später zugrunde gehen. Sondern man muss eine geordnete Ablösung einleiten und man muss versuchen, dieses Erbe eben zu einem guten Abschluss zu bringen.
Im Osten Kongos, an der Grenze zu Ruanda, ist es seit dem Völkermord vor 14 Jahren nie mehr wirklich ruhig geworden. Vertreibung, Vergewaltigung und Mord sind Alltag. Am Wochenende hat der kongolesische Rebellenführer Nkunda eine neue Offensive gegen die Regierungstruppen gestartet und wieder sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Gestern haben sogar die UNO-Truppen in die Kämpfe eingegriffen und versucht, den Vormarsch der Rebellen zu stoppen. Ich sprach darüber mit Winrich Kühne, er ist Direktor des Zentrums für internationale Friedenseinsätze und kennt die Verhältnisse im Kongo sehr gut. Ich fragte ihn, weshalb Nkundas Rebellen jetzt wieder angreifen.
Das hat ja eine lange Vorgeschichte. Das ist eine von mehreren Rebellengruppen, die sich jetzt auch seit jetzt schon wieder einem Monat in relativ schweren Auseinandersetzungen mit den sogenannten offiziellen Armee des Kongo befindet. Das ist vielschichtig. Nkunda sagt offiziell, er verteidigt die Interessen der Minderheit der Tutsis, die im Nachbarland Gegenstand eines Völkermordes in den 90er Jahren waren. Gleichzeitig geht es natürlich aber auch um regionale Macht. Es geht vor allem auch um Zugriff auf die regionalen Ressourcen, Gold und andere Sachen, die es in der Region gibt. Also das ist relativ vielschichtig und ist auch unter dem Stichwort Warlord-Situation und Kriegsökonomie einzuordnen.
Nehmen wir mal den Vorwurf, den Nkunda immer wieder äußert, nämlich er müsse seine Tutsi-Minderheit verteidigen gegen Angriffe der ruandischen Hutu-Rebellen. Ist da was dran?
Da ist natürlich was dran. Das ist eins der ungelösten Probleme des Friedensprozesses im Osten, dass nach wie vor eine Rebellenbewegung, und zwar sind das die Restbestände der Völkermörder, die seinerzeit in den 90er Jahren von Ruanda nach Kongo geflüchtet sind, dass die dort ebenfalls immer noch ihr Unwesen treiben, dass es bis jetzt nicht gelungen ist, die zu entwaffnen oder sie auch nach Ruanda zurückzuschicken. Insofern ist das ein Grund. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass es auch um andere Dinge geht und dass er zum Teil diese Frage vielleicht auch etwas benutzt.
Diese Hutu-Rebellen zu entwaffnen, das wäre ja eigentlich institutionell gesehen die Aufgabe der kongolesischen Armee. Nun wirft Nkunda genau dieser Armee vor, sie spanne zusammen mit den Hutus. Stimmt das?
Das ist auch wiederum nicht völlig falsch, eigentlich auch natürlich so nicht richtig. Fakt ist, dass die kongolesische Armee bis jetzt selbst ein großes Problem ist. Also ein Großteil der Missbräuche und Gewalt im Osten kommt eben auch durch die kongolesische Armee. Sie wird schlecht bezahlt, sie ist schlecht ausgebildet, sie benimmt sich zum Teil selbst wie Rebellen und macht Übergriffe. Also die Zivilbevölkerung flüchtet fast genauso, wenn diese Armee kommt, als wenn die Milizen oder die Rebellengruppen kommen. Insofern hat er schon recht, dass die auch nicht ihre Aufgabe geleistet haben.
Sie sagten vorhin, Der Konflikt habe mehrere Aspekte, mehrere Triebkräfte auch. Es sei ein ethnischer, auch ein wirtschaftlicher Konflikt. Warlords, sagten Sie. Was ist es denn vor allem? Man denkt natürlich an den Völkermord 1994, den Sie ansprachen. Ist das vor allem dennoch ein ethnischer Konflikt?
Also das kann man so nicht ganz sagen. Vor allem hat der Konflikt sich über die Jahre verändert. Am Anfang war er sehr stark geprägt durch den Völkermord in Ruanda und die Auswirkungen auf das Nachbarland und den Zusammenbruch des Mobutu-Regimes. Inzwischen hat es sehr viel zu tun mit Bereicherung, mit Kampf um Land und um die Reichtümer des Landes. Es hat eben aber auch tatsächlich zu tun mit ethnischen Unterschieden und Feindlichkeiten, eben gerade was die Tutsi-Hutu-Frage angeht, aber gibt es ja auch andere Gruppen. Es hängt auch zusammen eben tatsächlich, dass der Staatsaufbau und eine wirkliche Ausübung staatlicher Gewalt durch die Zentralregierung in Kinshasa, die ja weit ex bis jetzt nicht gelungen ist. Aber ich würde sagen, im Vordergrund steht heute Bereicherung und lokale Machtausübung.
Kann ich daraus schließen, dass auch wenn die Wurzeln dieses Konfliktes auf den Völkermord 1994 zurückgehen, dass Sie nicht befürchten, dass sich hier Ansätze zeigen zu einer Wiederholung der Gräueltaten von damals?
Also in der Weise nicht. Aber was wir ja dauernd sehen, dass sich diese Gräueltaten auf andere Weise, aber dauernd im kleineren Maßstab wiederholen. Es werden Leute vertrieben, es werden Leute umgebracht. Also man muss sagen, der Konflikt, der große Konflikt ist fragmentiert in viele kleine, sodass es tatsächlich einen Völkermord in der Art, wie es ihn 1994 gegeben hat, so nicht mehr geben wird, sondern es gibt konstant kleine Gewalttaten.
Nun haben die UNO-Truppen, die UNO-Friedensmission, die größte, die es überhaupt gibt, eingegriffen in die jüngsten Kämpfe. Was bedeutet das?
Naja, die UNO-Truppen sind natürlich in einer schwierigen Lage. Die haben natürlich keine Illusion über das, was die kongolesische Armee tut, wie die vorgeht. Die ist auch nicht sehr kampffähig. Also die Truppen von dem Nkunda sind ja sehr viel weniger, aber sie sind halt einfach effektiver, sie sind auch besser motiviert. Und MONUC, also der UNO-Einsatz, hängt ja zwischen den beiden und kommt zunehmend selbst in Schwierigkeiten, weil die Bevölkerung nicht nur enttäuscht, sondern richtig verärgert ist. Es wurde jetzt kürzlich ein Hauptquartier der UNO richtig belagert, weil eben sie, die UNO, nicht diesem Treiben der verschiedenen Gruppierungen, inzwischen, insbesondere eben von Nkunda, ein Ende setzt.
Aber ganz grundsätzlich, gehört ein solcher Eingriff in die Kämpfe, gehört das zum Mandat dieser UNO-Mission?
Ja, es gehört zum Mandat der UNO, die Zivilbevölkerung zu schützen. Sie hat ja ein sogenanntes robustes Mandat. Insofern wäre das durchaus möglich. Die Frage ist ja dann immer noch, reichen ihre Mittel dazu aus und wie wirkt sich das politisch aus?
Eben, mit anderen Worten, es besteht die Gefahr, dass die UNO-Truppen plötzlich zu Kampftruppen werden und dann merken, dass sie gar nicht ausreichend ausgerüstet und ausgebildet sind dafür.
Oder dass sie damit Dinge auslösen, die für den Friedensprozess nicht gut sind. In der Tat, die Gefahr besteht. Es ist wirklich ein sehr schmaler Grat zwischen Eingreifen und dadurch die Dinge zum Besseren wenden, zu viel eingreifen und sie dadurch zu destabilisieren oder zu wenig einzugreifen und sie dadurch, wie gegenwärtig zum Teil, auch zu destabilisieren.
Das war der Konfliktforscher und Afrika-Experte Winrich Kühne in Berlin. Letzte Woche war die Visagistin von Sarah Palin, der republikanischen Vizepräsidentschaftskandidatin, Thema in den USA. Die Dame mit der Puderquaste ist ziemlich teuer und viele Anhänger der Kandidatin wollten das partout nicht gutieren. Seit gestern haben die Republikaner ein neues Problem. Es kommt, wie Frau Palin, aus Alaska. Und auch eine Maskenbildnerin kann da nichts mehr wegschminken. Der republikanische Senator Ted Stevens ist der Korruption schuldig befunden worden. Das trifft die Grand Old Party zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn mit dem Präsidenten wird auch der Kongress neu gewählt und die Republikaner fürchten ein Debakel. Peter Vögerli.
Ein Gespenst geht um in Washington. Nicht das Gespenst des Kommunismus, das John McCain in einem letzten Verzweiflungsakt Barack Obama anhängen will. Nicht einmal mehr das Gespenst, das John McCain verlieren könnte, sondern die Angst der Republikaner, dass sie am 4. November bei den Erneuerungswahlen für den US-Kongress eine historische Niederlage einstecken könnten. David Frum vom sehr konservativen Think Tank American Enterprise Institute schrieb am Wochenende in einem Gastkommentar der Washington Post, es gebe viele Arten, Präsidentschaftswahlen zu verlieren. John McCain drohe gleich die gesamte republikanische Partei mit in den Abgrund zu ziehen. Jeder verfügbare Dollar müsse deshalb von der Präsidentschaftskampagne auf die Senatskampagnen verschoben werden und die Botschaft der letzten Tage müsse lauten, Wir geben das Weiße Haus verloren und motivieren unsere Wähler mit dem Argument, die Demokraten dürfen nicht den Senat, das Repräsentantenhaus und das Weiße Haus kontrollieren. Das würde das amerikanische System von Checks and Balances, von gegenseitiger Kontrolle und Balance zerstören. Die Medien spekulieren bereits, ob die Demokraten im Senat 60 oder mehr Sitze erhalten werden, und mit einer solchen Mehrheit ließe sich fast jede Sperrminorität brechen. Ein rauer Weckruf waren die Nachwahlen für das US-Repräsentantenhaus in drei Wahlbezirken von Illinois, Louisiana und Mississippi vom vergangenen Mai, als die Republikaner drei todsichere Sitze, die sie 2006 noch mit 60-80%igen Mehrheiten gewonnen hatten, in diesem Frühling verloren.
The Obama campaign and the Democratic Party in general are looking long term and not just looking at 08.
Die Obama-Kampagne habe nicht nur die Wahl 2008 im Visier, sagt Professor Susan McManus von der University of South Florida in Tampa. Es gehe darum, zum Beispiel in Florida, eine jahrzehntelange demokratische Dominanz zu begründen.
The strategy of Obama spending time in a state like Florida and rebuilding the Democratic Party here may very well mean that the dominant party for the next 20 or 30 years will be the Democrats.
Und selten hätten die Demokraten so enorm viel mehr Geld als die Republikaner zur Hand gehabt wie 2008. Für die Demokraten gelte, das Eisen zu schmieden, solange es heiß sei.
Because they rarely have this money advantage. Think of it. So you got to take advantage of the situation, and because Democrats have such an exceptionally wide margin in fundraising, they know that they need to strike while the iron is hot.
Und schließlich geht es auch darum, wer die Mehrheit in den Parlamenten der Bundesstaaten hat, kann den Zuschnitt der Wahlkreise, der alle 10 Jahre neu erfolgt, kontrollieren, eines der zentralen Mittel in den USA, die eigene Macht zu sichern. Doch auch ein Erdrutschsieg birgt Gefahren für die Demokraten. Schon jetzt haben sie Mühe, die verschiedenen Flügel unter Kontrolle zu halten. Und wenn sie politisch über die Stränge schlagen, wird der US-Wähler dies bestrafen. Es ist nicht immer einfach, mit einer quasi absoluten Mehrheit zu regieren. Der letzte demokratische Präsident, der in beiden Häusern des Kongresses eine eigene Mehrheit und im Senat sogar 60 Stimmen hatte, hieß Jimmy Carter. Und Carter gilt nicht als der erfolgreichste Präsident, sondern dank seiner Arbeit nach 1980, nach seiner Niederlage, als bester Ex-Präsident der USA.
Das war der Bericht von Peter Vögeli im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Auch die Golfstaaten sind nicht immun. Die Finanzkrise wird spürbar, aber nicht wie andernorts. Kolumbiens Regierung demontiert den Rechtsstaat. Der Kampf gegen die Guerilla ist der Vorwand. Und Sklaverei in Westafrika. Erstmals wird ein Staat verurteilt. Die arabischen Golfstaaten galten als wetterfest, als die Stürme auf den Finanzmärkten losbrachen. Ihre riesigen Devisenreserven aus den Ölgeschäften schienen sie fast unverletzlich zu machen. Aber die Rechnung war falsch. Die Krise hat, mit etwas Verzögerung, auch den Golf erreicht. Und das schlägt schnell durch auf die Weltwirtschaft. Denn die verunsicherten Anleger und Staatsfonds aus der Golfregion gehören heute zu den wichtigsten Aktionären internationaler Großkonzerne. Dennoch ist nicht das ganze Panorama düster. Aus Dubai, Fredrik Steiger.
Massen von Besuchern drängen sich am Wochenende in der Mall of the Emirates, dem bisher größten Einkaufszentrum von Dubai. Die Läden sind ebenso voll wie die Cafés. Konsumiert wird unverdrossen. In 3 Tagen wird gar ein noch gigantischerer Konsumtempel eröffnet, die Dubai Mall. Selbstverständlich noch größer und noch schicker. Ob Dubai, Abu Dhabi, ob Riyadh oder Jeddah, ob Kuwait, Bahrain oder Doha, auf den ersten Blick scheint die Weltfinanzkrise hier noch nicht angekommen. Der Schweizer Urs Stirnimann, der im hochmodernen Finanzkomplex DIFC von Dubai eine Anwaltskanzlei leitet, welche die Finanzbranche berät, schildert die lokalen Reaktionen auf den Kollaps der US-Investmentbank Lehman Brothers.
Sie waren auch im DIFC und das Echo darauf, dass sie zusammengefallen war, eigentlich nur «Wow, einige Büros werden frei».
Wochenlang habe man am Golf geglaubt, ungeschoren davon zu kommen.
Es wird gesagt, wir müssen einen Sonderfall, das ist anders. Wie weit das wirklich ein Sonderfall ist, das wird uns die Geschichte zeigen in den nächsten Monaten oder Jahren.
Die Unternehmerin Brigitta D'Agostin, die Freizeitbekleidung in die Golfregion importiert, ist erstaunt, wie wenig spürbar die Krise bisher sei.
Wir hatten gerade die Cityscape, das ist eine riesige Immobilienmesse. Die war vollkommen ausgebucht und die hatte mehr Besucher denn je.
Sogar neue Immobiliengroßprojekte seien zuhauf lanciert worden, noch größere Komplexe, noch höhere Türme. Tatsache ist aber auch, der saudische Börsenindex Tadawul sackte binnen Wochen um 44% ab auf den tiefsten Wert seit 4 Jahren. Auch die Golfländer mussten Staatsgelder in Milliardenhöhe in den Markt pumpen und Garantien abgeben. Auch ihre Finanzminister hielten eben ein Krisentreffen ab. Allerdings war die Stimmung weit weniger gedrückt, als wenn sich derzeit westliche Säckelmeister treffen. Dafür gibt es hauptsächlich einen Grund, erklärt Professor Giacomo Luciani vom regierungsunabhängigen Gulf Research Center mit Sitz in Dubai und Genf.
There is a lot of liquidity available in the Gulf. With the high prices of oil, government revenue, oil revenue.
Die Liquiditätsreserven am Golf seien enorm. Es sind nicht Milliarden, sondern Billionen. Und sie wachsen weiter, trotz des stark gesunkenen Ölpreises. Denn die Ölförderung am Golf ist relativ billig. Außerdem haben die Golfaraber, anders als etwa der Iran, Libyen oder Venezuela, ihre Budgets vorsichtig mit einem Ölpreis von bloß etwa $50 kalkuliert. Die regionale Wirtschaftswetterlage bleibt also einigermaßen heiter. Die Weltbank traut den Golfstaaten auch für 2009 wieder 9% Wachstum zu. Verunsichert seien hingegen jene Araber, die massiv im Westen investiert hätten, in vermeintlich sichere Werte, meint Anwalt Urs Stenemann.
Wem können wir überhaupt noch trauen? Da haben wir die Schweizer Banken, da gibt es die großen amerikanischen Banken, die haben englischen Banken und jetzt stellt man plötzlich von einem Tag auf den anderen, die brauchen 50 Milliarden Unterstützung.
Vor allem die Staatsfonds aus der Golfregion betreiben kaum spekulative Geschäfte. Sie investieren vorsichtig, vor allem in langfristige Beteiligungen an führenden westlichen Konzernen. Doch nun zerfällt auch der Wert dieser Aktien rapide. Das ist ein Problem für die gesamte westliche Wirtschaft. Denn was ist zu tun, wenn gerade die bisher so treuen und liquiden Investoren vom Golf aussteigen? In der Region selber wird als Reaktion auf die Krise verständlicherweise das Hohelied des Islamic Banking angestimmt. Dieses erlaubt Kredite lediglich für den Kauf realer Güter oder Dienstleistungen. Ein Wiederverkauf von Schulden etwa ist ebenso tabu wie Leerverkäufe. Prinzipien also, die, islamisch oder nicht, plötzlich auch im Westen wieder Interesse finden.
Fredrik Steiger. Erst Ingrid Betancourt, jetzt Oscar Tulio Liscano. Wieder ist in Kolumbien eine Geisel aus der Gewalt der linken FARC-Guerilla freigekommen. Es ist ein Erfolg mehr, den Alvaro Uribe für sich in Anspruch nimmt, der rechtskonservative Präsident, der den Guerilleros die Stirn bietet. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Uribes Machtapparat hat eine Kehrseite. Todesschwadronen, illegale Verhaftungen und die Kriminalisierung sozialer Proteste. Amnesty International dokumentiert das heute in einem Bericht. Je fester Uribe im Sattel sitzt, desto stärker demontiert er Kolumbiens Demokratie. Ulrich Achermann berichtet.
Immer wenn die Kehrseite sichtbar wird, schüttelt die Uribe-Regierung eine Trumpfkarte aus dem Ärmel, um die Öffentlichkeit abzulenken. Diesmal war es eine prominente Geisel, die unter seltsamen Umständen aus der Gewalt der FARC-Guerilla freikam. Und zwar nur Stunden, nachdem die Polizei bei Cali in einen Marsch protestierender Indios geschossen und dabei 2 Ureinwohner getötet hatte.
La policía se disparó.
Die Polizei habe tatsächlich das Feuer eröffnet, gestand Präsident Uribe im Fernsehen kleinlaut. Warum der Schütze sein Gesicht vermummt hatte, ehe er 3-mal abdrückte, konnte oder wollte der Präsident nicht sagen. Um eine Antwort nicht verlegen, ist der Indianerführer Rafael Coicoe. Auch dieser Indio-Protest sei für die Regierung nur ein Akt von Subversiven, die es einzuschüchtern gelte.
Y nos persiguen, nos señalan, nos matan, nos diciendo que somos guerrilleros, que somos terroristas. Y ese es uno de los hechos, puede que se ha presentado.
Niemand weiß besser als die Indios, wie schwierig es in Kolumbien geworden ist, sich friedlich mit Forderungen zu Wort zu melden. Die Kriegslogik dominiert alles. Als ethnische Gruppe, die ihre traditionelle Lebensweise verteidigt und sich dafür auch Bergbauinteressen widersetzt, haben die Indianer einen schwierigen Stand. Und wenn sie sich gegenüber den verschiedenen Akteuren der Gewalt strikte neutral verhalten, so rückt sie der Staat in die Nähe des Guerilla-Sympathisantentums. Die Zahlen, die Rafael Coicoe nennt, sind erschreckend.
17 Indígenas han sido asesinados por la fuerza pública. Los otros han sido asesinados por los grupos armados.
Allein diesen September und Oktober seien 29 Indios ermordet worden. 17 von den Streitkräften, der Rest von der Guerilla oder von Todesschwadronen, die nicht selten im Sold von Wirtschaftsinteressen stünden. Seit Alvaro Uribe das Zepter schwingt, ist die Luft für viele dünn geworden. Nichtregierungsorganisationen beklagen den Verlust nötiger Freiräume und illegale Verhaftungen ihrer Mitarbeiter. Die Friedensarbeit an der Basis der kolumbianischen Gesellschaft, wie sie zum Beispiel auch die Schweiz betreibt, wird von der Regierung in Bogotá wohl geduldet. Im Innersten lehnt sie Präsident Álvaro Uribe aber ab, weil sie nicht dem Freund-Feind-Schema folgt. Ganz legale Tätigkeiten wie der Gewerkschaftsaktivismus sind in Kolumbien lebensgefährlich. Letztes Jahr wurden 39 Gewerkschafter getötet, im laufenden Jahr bereits mehr. Das System Uribe hat unheimliche Züge und die katholische Kirche hat sie gerade gebrandmarkt. Der Präsident müsse eine dritte Amtszeit vergessen, fordert der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Das dürfte schwierig werden, weil große Teile der kolumbianischen Gesellschaft Álvaro Uribe dabei unterstützen, wie er die Guerilla auch mit außergesetzlichen Mitteln bekämpft, mit den Todesschwadronen etwa. Dass der Rechtskonservative damit Schritt für Schritt Demokratie und Rechtsstaat demontiert, kümmert am allerwenigsten die Mittel- und Oberklasse in den Großstädten. Hauptsache, man kann im heute weniger gefährlichen Bogotá oder Cali wieder unbeschwert ausgehen, Kumbia tanzen und rumtrinken.
Ulrich Achermann. Sklaverei, das ist kein Relikt aus fernen Zeiten. Sklaverei ist Gegenwart. Aber zum ersten Mal wurde jetzt ein Staat im Zusammenhang mit Sklaverei verurteilt. Ein Gericht der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS wirft dem Staat Niger vor, nicht entschieden genug gegen die Sklaverei vorzugehen. Die Regierung muss darum einer ehemaligen Sklavin eine Entschädigung zahlen. Das dürfte in Westafrika für Wirbel sorgen. ARD-Korrespondent Marc Dugge.
Umgerechnet rund 15.000 Euro soll Hadija Duma nie vom Staat bekommen. So will es das Gericht. Im Niger, einem der ärmsten Staaten der Welt, ist das eine ganze Menge Geld. Genug, um sich Land und Vieh zu kaufen und ihren Kindern eine Ausbildung zu finanzieren. Doch es wird kaum das Leid aufwiegen können, das die heute 24 Jahre alte Frau erfahren hat. Mit 12 wird Hadija Duma nie für umgerechnet rund 350 Euro verkauft. 10 Jahre lang muss sie hart im Haushalt und auf dem Feld arbeiten. Immer wieder wird sie in dieser Zeit von ihrem Besitzer geschlagen und vergewaltigt, erzählt sie heute. Erst 2005 wird sie offiziell freigelassen. Nun soll ein neues Leben anfangen. Sie lernt einen Mann kennen, heiratet ihn. Doch ihr ehemaliger Besitzer erhebt Einspruch. Er behauptet, sie sei bereits mit ihm verheiratet. Ein Gericht gibt ihm recht. Hadija Duma nie wird wegen Bigamie zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Einer ihrer Anwälte, Abderrahman Khaibou. Sie wollte der Sklaverei entkommen und fand bei den Behörden kein offenes Ohr. Deswegen hat sie Anzeige erstattet, damit ein für alle Mal klar ist, dass sie keine Sklavin mehr ist. Das Gericht hat ihr Recht gegeben. Der Staat sei untätig gewesen. Er habe sie nicht vor der Versklavung geschützt, obwohl Sklaverei verfassungsmäßig verboten ist. Damit habe sie Anspruch auf Entschädigung. Im Niger wird erst seit rund 5 Jahren die Sklaverei strafrechtlich verfolgt. In dieser Zeit wurde nur ein einziger Sklavenhalter verurteilt. Die Organisation Anti-Slavery International schätzt die Zahl der Sklaven in dem Land auf immer noch mehr als 40.000. Selbst 2 Jahre alte Kinder werden verkauft, bevor sie Bindungen zu ihrer Familie aufbauen, heißt es. Die Sklaverei bleibt gängige Praxis, sagt auch Igulia Vela von der Menschenrechtsgruppe Timidria, vor allem in der Region, aus der Frau Mani stammt.
Elle vient de ce que Timidria appelle le triangle de la ronde.
Sie kommt aus einem Gebiet, das wir das Dreieck der Scham nennen, wo der Verkauf von Sklavenmädchen immer noch eine sehr lukrative Sache ist. Wir haben seit mehr als 10 Jahren auf die Lage dort aufmerksam gemacht und sind sehr enttäuscht darüber, dass bisher nichts gegen die Sklaverei unternommen wurde. Das Urteil könnte nun den Staat unter Druck setzen, wirksamer gegen die Sklaverei vorzugehen. Mossi Boubacar hat in dem Prozess den Staat Niger verteidigt. Er sagt, der Niger meint es ernst mit dem Kampf gegen die Sklaverei. Wir haben Gesetze erlassen, die Sklaverei verbieten. Wir haben alle internationalen Menschenrechtskonventionen unterzeichnet. Man kann Besseres tun, als den Niger zu verklagen. Genau das könnten nun aber tausende ehemaliger Sklaven tun. Vor Gericht ziehen und um Schadenersatz bitten. Nicht nur im Niger, sondern auch in Mali und Mauretanien, wo es ebenfalls immer noch Sklaverei gibt. Ein wichtiger Tag, sagt Ramona Caccioli von der Londoner Organisation Anti-Slavery International, nicht nur für Hadija Duma nie. Das Wichtigste für sie ist die Anerkennung, dass sie eine freie Frau ist. Dieses Urteil wird aber weitreichende Wirkung entfalten. Es wird Menschen, die heute noch Sklaven sind, helfen, Freiheit zu erlangen.
Das war Ramona Caccioli von der Londoner Organisation Anti-Slavery International im Beitrag von Marc Dugge. Und das war's für heute. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Noas Bruderer und für die Nachrichten Afra Galati. Am Mikrofon Martin Durer. Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.